Ja, Viktor. Ich glaube, da hatten wir denselben Gedanken, denn ich habe auch etwas mitgebracht. Und ich wollte erst mal fragen, kann mir jemand sagen, was hier drin ist? Ich werde es nicht aufmachen, keine Sorge. Also, kann mir jemand sagen, was hier drin ist? Luft? Nein? Ich weiß, dass hier im Raum einige sind, die ganz genau wissen, was da drin ist. Und ich möchte euch einen kleinen Tipp geben. Ich denke mal, jeder hier im Raum, wenn ich so durchgucke, durch die Reihen, ja, jeder hier in diesem Raum hat diesen Gegenstand mindestens einmal gesehen. Nochmal die Frage, kann mir jetzt jemand sagen, was hier drin ist? Nein. So, ich pack das erstmal weg. Vielleicht wird das später mal aufgelöst. Es ist ein Geheimnis, was jetzt hier in dieser Box drin ist. Ein Geheimnis, das hier im Raum nur wenige wissen, in das nur wenige eingeweiht sind. Und Geheimnisse, die begegnen uns in unserem Leben tagtäglich. Die Eltern haben Geheimnisse vor ihren Kindern, sprechen vielleicht auch in einer ganz anderen Sprache, damit die Kinder ja nicht verstehen, was die Eltern sagen. Oder Geburtstagsüberraschungen. Ja, es darf ja keiner wissen, was geplant ist, damit die Überraschung nicht auffliegt. Auch zu Weihnachten gibt es Geheimnisse. Die Geschenke werden verpackt, schön verziert und dann ist die Freude perfekt. Es geht aber auch in die komplette entgegengesetzte Richtung. Jemand hat gesündigt und nun darf keiner wissen, was getan wurde. Egal, ob etwas gestohlen wurde, ob jemand belogen wurde oder ob jemand fremdgegangen ist, die erste Reaktion ist meistens verheimlichen, dicht halten, das Geheimnis bewahren. Es darf keiner wissen. Geheimnisse. Jeder kennt sie und ich denke mal, jeder von uns hatte schon mindestens einmal ein Geheimnis. Und auch in der Bibel finden wir Geheimnisse. Nehmen wir zum Beispiel die Apostelgeschichte. Ananias und Sapphira. Die beiden hatten ein großes Geheimnis. Für die beiden ist es jedoch nicht wirklich gut ausgegangen. Oder schauen wir ins Alte Testament. Jona, der verheimlichen wollte vor Gott, wo er hinfahren oder hinsegeln will. Oder hinsegelt. Ein Geheimnis. Auch da kam wieder eine Rückkehr. Ein Umdenken hat bei ihm stattgefunden. Jetzt waren das alles Beispiele von Menschen, die Geheimnisse in der Bibel hatten. Aber auch Gott hat Geheimnisse. Und Geheimnisse, die wir in der Bibel lesen. Und heute wollen wir uns ein solches Geheimnis anschauen. Das größte Geheimnis Gottes, ich denke mal, da werden mir ziemlich alle zustimmen, ist Jesu Wiederkunft, oder? Wann kommt Jesus Christus wieder? Es ist ein Geheimnis, das wir in der Bibel aber auch nicht finden werden. Keine Antwort darauf. Und wir wollen heute aber ein Geheimnis uns anschauen, worauf wir eine Antwort finden. Darum ist auch das Thema dieser Predigt Gottes Geheimnis. Gottes Geheimnis. In der Bibel kommt das Wort Geheimnis ungefähr 36 Mal vor. 9-mal habe ich es im Alten gefunden, 27-mal im Neuen Testament. Und im Neuen Testament wird das Wort Mysterion für Geheimnis verwendet. Mysterion. Und ein Geheimnis, also ein Mysterion Gottes, ist etwas, das uns Menschen nicht ohne weiteres zugänglich ist. Es ist etwas Geheimes, etwas Verborgenes. Und so komme ich zu meinem heutigen Text. Lasst uns dazu gemeinsam Epheser 3, die Verse 1 bis 5a lesen. Epheser 3, die Verse 1 bis 5a. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde. Bis hierhin erstmal. Hier lesen wir deutlich, dass Gott ein Geheimnis hat. Und diese Geheimnisse auch nicht allen offenbart, sondern erstmal geheim sind. Und in diesem Geheimnis sind sogar nur drei Personen eingeweiht. Und weil es so geheim ist, heißt auch mein erster Punkt, das geheime Geheimnis. Erstens, das geheime Geheimnis. Es gibt also ein Geheimnis, von dem nur drei Personen wissen. Und diese drei Personen zeigen uns im Alten Testament immer wieder so kleine Bruchstücke davon, wie wir dieses Geheimnis lüften können oder woran wir das Geheimnis sehen können. Kann mir jemand sagen, wer diese drei Personen sind? Ist eigentlich ganz einfach. Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist. Also kurz gesagt Gott. Nur Gott kennt dieses Geheimnis. Und Gott offenbart uns im Alten Testament immer wieder kleine Bruchstücke von diesem Geheimnis. Zum Beispiel sehen wir in 1. Mose 3, Vers 15, könnt ihr gerne mit aufschlagen, 1. Mose 3, Vers 15, eine Verheißung auf Jesus Christus hin. In 1. Mose Kapitel 3 wird uns der Sündenfall beschrieben. Da haben wir auch gerade einiges schon gehört gehabt. Dieses Ereignis, der Sündenfall, ist ein einschneidendes Ereignis, nicht nur für Adam und Eva, sondern für die ganze Menschheitsgeschichte. Denn seit dem Sündenfall ist die Beziehung zwischen uns Menschen und zwischen Gott gestört. Zu Beginn konnten Adam und Eva in völliger Freiheit mit Gott reden. Sie hatten keine Probleme dabei. Sie schämten sich nicht, sie fürchteten sich nicht. Es war alles perfekt. So wie Gott es am sechsten Tag gesagt hat, es war alles sehr gut. Doch nach dem Sündenfall, nachdem Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, war alles anders, hat sich alles verändert. Sie erkannten, dass sie gesündigt hatten, sie versteckten und sie fürchteten sich. Und diese Geschichte, die macht uns klar, wir können nicht ohne weiteres bei Gott sein. Wir als sündige Menschen schaffen es niemals, gerecht vor Gott zu sein. Und dann kommt dieser Teil des Geheimnisses zum Vorschein. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott verheißt uns hier einen Retter. Er verheißt uns jemanden, der Schlange den Kopf zertreten wird. Hier sehen wir die erste Prophezeiung auf Jesus Christus hin. Und wir, die wir hier die ganze Bibel haben, wir wissen ganz genau, was damit gemeint ist. Aber lasst uns mal in die Rolle von Adam und Eva schlüpfen. Sie hatten nichts von der Bibel. Es war ein großes Geheimnis für Adam und Eva, das bis hier für sie noch nicht gelöst wurde. Und da können wir auch den Vers aus Epheser 3, den Vers 5a, viel besser verstehen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde. Diese frühere Generation, die gehen bis Adam und Eva zurück. Aber das war noch nicht alles. Nein, die drei Personen, Gott, er verheißt uns noch etwas oder zeigt uns noch einen Teil des Geheimnisses. Und da könnt ihr gerne 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3 aufschlagen. Heute gibt es ein paar Bibelstellen, das heißt einmal so die Bibel durchlüften, ist immer ganz praktisch. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Hier lesen wir von der Berufung Abrahams, der später zu Abraham wurde. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Gott verfolgt mit dieser Aussage ein ganz klares Ziel. Gott legt hier fest, dass Israel als Segen für die Menschheit sein wird. Die, die Israel segnen, werden gesegnet werden. Die Israel fluchen werden, werden selbst verflucht werden. Gott verheißt Abraham nicht nur Land und ein Volk, also etwas, was irdisch ist, sondern auch Segen. Segen für die ganze Welt. Und an dieser Stelle können wir sehen, dass das Volk Israel von enormer Wichtigkeit für Gott ist. Aber Gott bleibt hier nicht stehen. Gott sagt nicht nur, nein, das Volk Israel ist für mich wichtig. Er geht auch in die ganz andere Richtung und sagt, alle Völker, alle Nationen sollen durch das Volk Israel gesegnet werden. Auch die Völker, die Nation, wir alle sind von enormer Bedeutung für Gott. Wir sehen hier den Segen für die Nation. Und das sagt uns auch die Stelle aus Galater 3, Vers 8. Könnt ihr auch gerne mit aufschlagen, Galater 3, Vers 8. Für diejenigen, die vielleicht ein bisschen suchen, wo Galater 3, Vers 8 ist, Galater 3 kommt direkt nach Galater 2. Galater 3, Vers 8. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Es wurde Abraham verkündet, schon im Alten Testament. Aber er konnte es nicht sehen, er hatte die Bibel nicht. Diese Vollendung hat er nicht erfahren können. Er hat die Verheißung gehabt. Und er glaubte vorausschauend auf Jesus Christus hin. Wir haben das Evangelium, wir haben die ganze Bibel. Gottes komplettes, vollständiges, irrtumsloses Wort. Gott hat uns offenbart, was sein Geheimnis ist. Der ganze Ratschluss Gottes ist uns offenbar gemacht worden. Wir können diese ganze Fülle erkennen und lesen. Dieses Geheimnis wurde im weiteren Verlauf der Bibel gelüftet. Und auch dieses Geheimnis, was ich hier habe, möchte ich einmal lüften. Es ist etwas, das jeder auch schon heute gesehen hat, bin ich mir sehr sicher. Und zwar ist hier drin, wer kann es jetzt sagen? Sollten jetzt alle mindestens die Hände hoch haben. Es ist ein Kreuz, richtig. Gott, er hat nicht nur dieses geheime Geheimnis und lässt dieses Geheimnis geheim, er offenbart es. Er zeigt, was dieses Geheimnis wirklich bedeutet. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Zweitens, das offenbarte Geheimnis. Das offenbarte Geheimnis. Lasst uns dazu gemeinsam in Epheser weiterlesen. Epheser 3, die Verse 5 bis 7. Römer Kapitel 3, Epheser Kapitel 3, Epheser Kapitel 3, die Verse 5 bis 7. Das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirkung seiner Kraft. Wir sind Miterben. Wir dürfen zum Leib Christi gehören und sind Mitteilhaber seiner Verheißung. Und das ist das Geheimnis. Die Einheit in Jesus Christus. Kurz gesagt, die Gemeinde. Die Gemeinde, das Geheimnis Gottes, wovon wir hier in Epheser 3 lesen. Und ich möchte vier Eigenschaften der Gemeinde nennen, warum die Gemeinde etwas Besonderes ist. Die erste Eigenschaft ist die Einheit der Gemeinde. Die Einheit der Gemeinde. Obwohl so viele verschiedene Persönlichkeiten aufeinandertreffen, wird in der Bibel immer nur von einem Leib gesprochen. 1. Korinther 12, Vers 27. 1. Korinther 12, Vers 27, da steht: Ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Hier in dem Vers steht der Leib, nicht die Leiber. Unsere Gemeinde, die soll zusammenhalten. Sie soll feststehen. Jedoch, wenn man so in die Gemeinden schaut, sieht die Realität nicht immer so aus, wie sich die Bibel das wünscht. Wegen Kleinigkeiten wird gestritten. Was für Lieder singen wir? Wie lang muss der Rock sein? Wie sieht es mit dem Abendmahl aus? Und so weiter. Es sind Themen, die eigentlich gar nicht wirklich von Bedeutung sind. Nebensächliche Themen. Und über diese Themen wird gestritten. Es sind Themen, mit denen man sich beschäftigen soll, hundertprozentig. Und man sollte auch eine Übereinkunft finden. Bin ich auch mit dabei. Man kann sich auch über ein Thema mal streiten. Und vielleicht findet man auch zu diesem Thema keine Übereinkunft. Das kann auch passieren. Wenn das so ist, dürfen diese Themen jedenfalls niemals zu einem Spaltthema werden. Selbst wenn es ein Streitthema ist, wo sich Parteien bilden, wo sie unterschiedliche Meinungen haben, kann man sie stehen lassen. Und wir sollten zusammenhalten, dass wir uns nicht spalten. Wir sind ein Leib des Christus. Ein Leib, nicht mehrere Leiber. Wir müssen Jesus Christus dienen. Das ist unser Auftrag. Kommen wir zur zweiten Eigenschaft. Zweitens, der Unterschied der Gemeindemitglieder. Der Unterschied der Gemeindemitglieder. Der Leib Christi, also die Gemeinde, hat viele Glieder, hat viele Mitglieder. Und jeder Einzelne ist unterschiedlich. Diese Unterschiede, wie wir auch gerade schon gehört haben, können zu einem Streit führen. Jedoch sind diese Unterschiede notwendig. Sie sind nötig. Jeder Einzelne von uns hat bestimmte Gaben bekommen, die er einsetzen muss. Nicht nur einsetzen soll oder kann. Nein, er muss diese Gaben einsetzen. Und wenn ich über die unterschiedlichen Gaben denke, dann muss ich mich immer an meine Oma erinnern. Mit, knapp über 70 ist sie in der Stadt unterwegs und spricht voller Freude und voller Klarheit junge Leute an, die vielleicht zum Beispiel rauchen. Sie setzt sich zu ihnen hin und sagt, dir ist schon klar, dass Rauchen nicht gut ist, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Du weißt das, oder? Und irgendwie, ich kann das nicht erklären, wie, kommt sie von Thema Rauchen immer wieder zum Evangelium. Oder auch von einem anderen Thema. Die setzt sich einfach hin, spricht die Leute an und verkündigt diese frohe Botschaft. Und meine Oma, sie kann wirklich gut Geschichten erzählen. Man hört ihr dann auch einfach liebend gern zu. Wenn ich da auf mich schaue, ich mache das nicht so gerne. So einfach in die Stadt hingehen und Leute anquatschen, ist ziemlich schwierig für mich. Ich habe nie wirklich gelernt, mit Leuten, die ich nicht kenne, ins Gespräch zu kommen. Ich habe es nie wirklich gebraucht. Ich bin hier in der Gemeinde groß geworden, man kennt die Leute untereinander und wenn auch mal Gäste gekommen sind, da habe ich mir gedacht, ich muss ja nicht auf sie zugehen. Es gibt genug andere Leute, die die Gäste begrüßen können. Ich habe es nie wirklich gebraucht und deswegen nie wirklich gelernt. Und jetzt fällt mir diese Einstellung auf die Füße. Wir haben den Auftrag bekommen, in die Welt zu gehen und den Menschen das Evangelium zu verkünden. Jeder Einzelne von uns, aber auch wir als Gemeinde. Und dieser Auftrag ist nicht nur für eine Personengruppe in der Gemeinde bestimmt, sondern sie ist für alle bestimmt. In 1. Korinther 12, 17, Vers 18, Da steht, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Trotz unserer Unterschiedlichkeiten sind wir ein Leib und haben einen Auftrag. Diese frohe Botschaft hier, dieses Evangelium, Gottes Wort weiterzugeben und zu verkünden. Und jeder einzelne von uns hat bestimmte Stärken, hat bestimmte Schwächen. Aber unser Auftrag ist es, unsere Stärken für Jesus einzusetzen und unsere Schwächen, die wir haben, in Stärken umzuwandeln und auch die für Gott einzusetzen. Es ist so wichtig, deswegen sage ich es noch einmal. Unser Auftrag ist es, unsere Stärken für Jesus Christus einzusetzen und die Schwächen, die wir haben, unsere Schwächen in Stärken zu verwandeln und auch diese für Gott einzusetzen. Und das schaffen wir nur durch Jesus Christus. Es hat mal jemand die Gemeinde mit einem großen Orchester verglichen und ich finde dieses Bild einfach genial, weil ich bin selber recht musikalisch und ich konnte mir das einfach immer gut vorstellen. Ein Orchester hat viele verschiedene Personen, die unterschiedliche Instrumente spielen. Es gibt keine einzige Person, die alle Instrumente gleichzeitig spielen kann. Du kannst nicht Klavier, Trompete, Geige, Cello, Gitarre, Kontrabass und sonst irgendwas spielen. Das geht nicht. Aber durch den Dirigenten und durch die vielen Musiker, die ihre Instrumente einsetzen, dadurch kann eine wundervolle Harmonie entstehen. Und so komme ich zu meiner dritten Eigenschaft, die für mich wichtig ist. Das Miteinander in der Gemeinde. Drittens, das Miteinander in der Gemeinde. Wir in der Gemeinde sollen eine Einheit sein. So steht es auch in Johannes 17, die Verse 20 bis 21. Könnt ihr gerne mit aufschlagen. Johannes 17, die Verse 20 bis 21. Jesus betet hier, dass wir eine Einheit sein sollen. Hier ist nicht die Rede von einer Ökumene, nein, das lehrt Jesus nicht, sondern in unserer Gemeinde soll eine Einheit vorhanden sein. Johannes 17, die Verse 20 und 21. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jeder ist auf den anderen angewiesen. Wir brauchen einander. Wenn es mir schlecht geht, kann ich um Gebetsunterstützung bitten. Und eine starke Gemeinde ist eine Gemeinde auf Knien. Eine Gemeinde, die betet. Eine Gemeinde, die füreinander da ist, füreinander einsteht. In der man auch mal Kritik äußern kann, ohne dafür direkt als verhasste Person dazustehen. Eine starke Gemeinde ist eine Gemeinde, die im Wort wächst. Dazu könnt ihr auch gerne Apostelgeschichte 17, Vers 11 aufschlagen. Weil da steht auch nochmal so ein guter Vers, der sagt, wir müssen im Wort wachsen, im Wort bleiben. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Das ist, ich rede jetzt auch aus meiner Perspektive, Bibelstudium pur. Und ich hätte auch noch viele andere Bibelstellen, die davon sprechen und die besagen, dass es etwas Grundlegendes ist, sich in der Bibel auszukennen. Wir brauchen Bibelwissen. Es gibt einige, die die Bibel, unter anderem mache ich das auch gerne, die Bibel, Gottes Wort, als Schwert bezeichnen. Zur Gemeinde, zur Bibelstunde, zur Jugend kann ich nicht ohne mein Schwert gehen. Zur Evangelisation nehme ich mein Schwert mit. Was hat dieses Bild zu bedeuten? Ein Schwert muss gepflegt werden. Es muss geschärft werden man muss sich darum kümmern und man sollte das auch einsetzen. Wenn es einfach nur in der Ecke liegt, bringt es einem nichts. Wir als Gemeinde und jeder Einzelne von uns, wir sind in einem Kampf, in einem Krieg. Nicht gegeneinander, was sich vielleicht ab und zu so anfühlt, sondern gegen böse Mächte, die wir überhaupt nicht sehen. Und da hilft es nur, wenn wir uns hier drin auskennen. Ansonsten bringt es uns nichts. Wir können nur im Kampf bestehen, wenn wir unser Schwert, wenn wir unsere Bibel wirklich pflegen und uns darin auskennen. Wenn jemand kommt und fragt, warum glaubst du an die Bibel? Können wir eine Antwort geben? Wenn jemand sagt, ja, aber die Bibel, die wurde ja verfälscht und es wurden so viele Leute haben da reingeschrieben und irgendwas dazu geschrieben, kannst du das widerlegen? Kannst du sagen nein? Oder fällst du dann um nach der ersten Kritik, die auf dich gehagelt kommt? Wir müssen uns im Wort auskennen und das stärkt auch das Miteinander. Kommen wir zur vierten Eigenschaft, die für mich wichtig ist. Das Wachstum in der Gemeinde. Das Wachstum in der Gemeinde. In Epheserbrief, in Epheser 4, Vers 12, wird ein Satz gesagt, und zwar wird da gesagt, zur Zurüstung der Heiligen. Zur Zurüstung der Heiligen. Diesen Ausdruck, den kann man mit einem Ausdruck aus dem Sport erklären oder vielleicht wiedergeben. Es bedeutet so viel wie in bestmögliche Kondition bringen. Die Gemeinde, die muss sich in die bestmögliche Kondition bringen. So wie ein Sportler für einen Wettkampf sich fertig macht, sich vorbereitet, dafür trainiert, so soll auch die Gemeinde sich vorbereiten. Sich für den Wettkampf bereit machen. Eine Einheit sein. Und jeden Tag mehr zu einer Gemeinde werden, die nach Gottes Willen ist. Die wir in seinem Wort finden. Und das bedeutet, Jesus Christus in der Mitte der Gemeinde zu stellen. Alle Blicke müssen auf Jesus gerichtet sein. Wenn ein Blick abweicht, kann die Gemeinde schon nicht wachsen. Dadurch kommt dann die Gemeinde in Schwanken. Jeden Dienst, den man tut, egal wie groß und wie klein der ist, jeden Dienst, den man tut, muss man für den Herrn tun. Nicht, dass man in der Gemeinde gesehen wird, nicht, dass man das für Menschen tut und ein Lob von den Menschen haben möchte. Nein, jeden einzelnen Dienst muss man für den Herrn tun. Sei es, in der Technik zu sitzen, sei es, vor dem Gottesdienst die Räume zu putzen, sei es auch der Begrüßungsdienst, die Musik, sind wir auch bei der Einleitung, bei der Leitung des Gottesdienstes oder der Predigt. Kuchen backen und so weiter. Die Liste kann man weiter fortführen. Aber jeder einzelne Dienst muss für den Herrn getan werden. Und wenn wir das tun, dann kommen wir zu meinem dritten Punkt. Und den habe ich überschrieben mit die Herrlichkeit des Geheimnisses. Die Herrlichkeit des Geheimnisses. Lasst uns dazu noch einmal Epheser 3 aufschlagen. Und dort die Verse 8 bis 13 lesen. Epheser 3, die Verse 8 bis 13. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet, wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Hier wird von einem unausforschlichen Reichtum des Christus gesprochen. Und das ist etwas Besonderes, etwas Wunderbares. Es ist die Gemeinschaft. Gott möchte mit jedem Einzelnen von uns Gemeinschaft haben durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und das ist die Herrlichkeit des Geheimnisses. Die Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt möchte ich das Ganze noch einen Schritt weiter machen. Schlag mal mit mir dazu Kolosser 1, die Verse 27 bis 28 auf. Kolosser 1, 27 bis 28. Diese Stelle, die geht noch mal einen Schritt weiter und bringt etwas Neues in dieses Geheimnis mit rein oder erklärt diese Herrlichkeit des Geheimnisses noch mal etwas besser. Kolosser 1, 27 bis 28. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Wow, was für eine Aufgabe, was für eine Herrlichkeit des Geheimnisses. Wenn wir in Christus Jesus sind, dann haben wir eine Aufgabe. Wir müssen diese Herrlichkeit, die uns geschenkt wurde, diese Herrlichkeit müssen wir weitergeben. Und hier möchte ich eine Geschichte mit reinbringen, die mich sehr stark getroffen hat. Und ich finde, die Geschichte veranschaulicht das Ganze auch nochmal etwas besser. Ein kleiner Junge ist in einer armen Familie aufgewachsen. Jeden Tag versammelt sich die Familie vor dem Kamin und der Vater liest aus der Bibel vor. Die Zeit vergeht, es wird Weihnachten. Und so auch zu Weihnachten versammelt sich die Familie wieder vorm Kamin und liest die Weihnachtsgeschichte. Der kleine Junge, der hat viele Fragen. Und er durchlöchert den Vater durchgehend. Jesus ist doch Gott, oder? Fragte er. Natürlich, antwortete der Vater. Und Jesus kam hier auf diese Erde, stimmt das? Ja, antwortet der Vater. Er kam nicht nur auf diese Erde, sondern er wurde Mensch, damit deine und meine Sünden getilgt werden, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Der Junge, der ist erstaunt. Boah, wirklich? Wir können Gemeinschaft mit Gott haben? Wissen denn alle Menschen von dieser Herrlichkeit, von diesem Wunder, was passiert ist? Der Vater überlegt kurz und sagt, ich glaube nicht. Dann müssen wir jetzt losgehen und wir müssen allen Menschen davon erzählen. Er zieht seinen Vater in den Flur, zieht seine Schuhe an, macht die Tür auf und stampft in den tiefen, kalten Schnee hinein. Er zieht los, geht von Tür zu Tür und klopft an jede Tür ran. Und er stellt immer eine einzige Frage. Wisst ihr, was an diesem Tag passiert ist? Wisst ihr, was an diesem Tag passiert ist? Meistens kommt zurück als Antwort, nee, was soll denn passiert sein? Und da kann der Junge voller Freiheit und Fröhlichkeit von dieser Geschichte erzählen und sagen, Jesus, er ist auf diese Welt gekommen, er wurde Mensch, als kleines Baby, um dich und mich zu retten. Er geht weiter von Tür zu Tür und stellt immer wieder diese eine Frage. Wisst ihr, was an diesem Tag passiert ist? Er geht weiter und klopft irgendwann an eine Tür und da kommt ein großer Mann heraus. Dieser Mann, der guckt den Jungen schon ziemlich ernst, ja, man könnte fast wütend sagen, ihn an. Doch der Junge, der guckt ihn einfach nur an und lächelt ganz freundlich. Und er stellt wieder diese eine Frage. Weißt du, was an diesem Tag passiert ist? Der Mann, der überlegt kurz ein bisschen und denkt sich so, es ist Weihnachten, worauf will er hinaus? Vielleicht auf Jesu Geburt. Und er sagt, ja, Weihnachten, Jesus ist geboren, Jesus ist auf diese Welt gekommen. Der Junge sagt, richtig. Und auf einmal verändert sich sein fröhliches Gesicht in ein trauriges Gesicht. Und er stellt eine weitere Frage. Wieso erzählst du es nicht den anderen Menschen? Die ganzen Leute um uns herum haben nichts von dieser Botschaft gehört. Du weißt, was heute passiert ist. Warum gehst du nicht und erzählst es den anderen Menschen? Als ich diese Geschichte gehört habe, die Geschichte hat auch meine Oma mir erzählt, da musste ich erstmal persönlich sehr stark schlucken. Ich musste nachdenken, wie ist es bei mir? Wie ist es bei mir? Gehe ich raus, erzähle ich den Menschen von dem Evangelium, von dieser frohen Botschaft? Bin ich von diesem Wort hier immer noch so begeistert wie vielleicht zu meiner Bekehrung? Oder, wie wir das auch heute Morgen schon gehört haben, habe ich mich daran gewöhnt? Ist für mich nichts mehr Besonderes mehr? Wie stehe ich zu dem Wort? Ich habe einen Freund, der ist noch nicht bekehrt. Der glaubt noch nicht an Gott. Wir kommen aber immer mal wieder ins Gespräch und sprechen über den Glauben, über Jesus. Und er weiß auch ganz genau, wie ich zum Glauben stehe. Er weiß, was der Glaube für mich bedeutet. Die Tragweite seiner Entscheidung bin ich mir nicht immer bewusst. Ich kann mit ihm Spaß haben, mit ihm lachen, mit ihm Blödsinn anstellen, was auch immer. Aber es ist falsch. Also nicht der ganze Spaß und auch nicht das Lachen, nein, das nicht. Sondern die Tatsache, dass ich mir nicht immer vor Augen halte, was mit meinem Freund passieren wird, wenn er sich nicht für Jesus Christus entscheidet. Es ist ein ewiges Getrenntsein von Gott. Wenn wir rausgehen in die Fußgängerzone und die Menschen dort sehen, ich würde mal schätzen, mindestens 90% der Menschen glauben nicht an Gott, haben vielleicht selten etwas von ihm gehört oder wurden verletzt durch Christen. Wir haben den Auftrag, ihnen die frohe Botschaft von Christus zu verkünden. Wir haben die Aufgabe, das Geheimnis, das uns anvertraut wurde, auch denen weiterzugeben, die von diesem Geheimnis noch nichts wissen. Diese Herrlichkeit von dem Geheimnis, dass sie das auch schmecken können und auch zu dieser ewigen Freude kommen können. Ich möchte hier schließen und kurzen Abschluss machen. Gottes Geheimnis, es ist wirklich etwas Tolles. Und wir haben uns heute ein Geheimnis Gottes angeschaut. Im Alten Testament wurde es uns bruchstückhaft angedeutet, wurde es immer mehr offenbart. Und das war auch der erste Punkt, das geheime Geheimnis. Die drei Personen, die es alleine gewusst haben, haben uns immer mehr Einblicke in dieses Geheimnis gegeben. Es kommt ein Retter. Und durch diesen Retter sollen alle, die an ihn glauben, gerettet werden und Segen erhalten. Als zweiten Punkt haben wir uns das offenbarte Geheimnis angeschaut. Die Gemeinde an sich. Jesus Christus und seine Gemeinde. Ohne Jesus Christus ist die Gemeinde wertlos. Und im dritten Punkt haben wir uns die Herrlichkeit des Geheimnisses angeschaut. Die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus, aber auch den Auftrag, der mit dieser Herrlichkeit einhergeht, rauszugehen und von dieser frohen Botschaft, von diesem Geheimnis zu erzählen. Amen. Wir stehen auf und ich bete noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, in dem wir lesen dürfen, in dem wir forschen dürfen, indem wir dich jeden Tag aufs Neue erkennen dürfen und Tag für Tag im Glauben wachsen dürfen. Du hast uns dein Wort gegeben, dass wir uns hier in dieser sündigen und fehlbaren Welt behaupten können, dass wir ausgerüstet sind und nicht, ja, ohne eine Angriffswaffe irgendwie in den Krieg ziehen müssen. Du hast uns dein Wort gegeben, damit wir dich erkennen dürfen, damit wir Gemeinschaft mit dir haben können. Und ich danke dir einfach für dieses Wunder, das du für uns vollbracht hast, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Und ich danke dir für dieses Geheimnis, die Gemeinde, die du geschenkt hast, die du ins Leben gerufen hast, wo wir uns gegenseitig erbauen dürfen, ermutigen dürfen, aber auch ermahnen dürfen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du wirklich der Mittelpunkt in unserem Leben bist, der Mittelpunkt in unserer Gemeinde, dass wir immer wieder auf dich schauen, der der Anfänger und Vollender ist, der das A und das O ist. Und dass wir dir allein die Ehre geben, in allem, was wir tun. Dir allein gebührt Lobpreis und Ehre. Und das in Ewigkeit. Amen. Thank you.